nur Golf auf meinsportradio.de.
Das Masters in Augusta, heute geht es endlich los und wir sind schon sowas von gespannt hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiree Wolf scharren mit den Hufen, sind voller Vorfreude. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, endlich das erste Major des Jahres und dann natürlich auch noch das Masters in Augusta. Über die Tradition, über den Platz haben wir euch schon aufgeklärt hier in den letzten Tagen auf meinsportradio.de. Gestern haben wir auch gehört, was Bernhard Langer und Martin Keimer sich vorgenommen haben. Es ist ja ein Turnier in diesem Jahr, was so voller Storylines ist, eigentlich viel mehr als in den letzten Jahren. Kann Tiger seinen 15. Major-Titel gewinnen? Er ist ja wieder in Form. Schafft Rory McIlroy es vielleicht, seinen Career-Slam zu vollenden? Ist Phil Mickelson im biblischen Alter nochmal in der Lage zuzuschlagen? Es gibt so viele. Dustin Johnson, kann er den Treppensturz vom letzten Jahr wegstecken? Ist er in diesem Jahr reif für den Sieg? Also es sind so viele Geschichten, die man im Grunde im Vorfeld schon durchdiskutieren könnte. Was ist deine Lieblingsgeschichte?
Lieblingsgeschichte ist eigentlich gar keine auszumachen, weil es sind so wahnsinnig viele. Ich wäre Team Rory und für den Career Grand Slam tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt, also eins meiner Lieblingsfotos kann ich zumindest nennen. Das ist auf Twitter gestern dann erschienen. Das hat Thomas Peters gepostet und der hatte eben eine Proberunde mit Tiger Woods und übrigens auch Phil Mickelson und Fred Couples, also denkwürdig, glaube ich. Und hat eben ein Bild gepostet, was von der Presse irgendwie gemacht wurde, wo er eben so im Gehen und neben ihm Tiger Woods gezeigt wird. Und daran siehst du, also das ist wie so ein Fanboy-Post irgendwie so, ich bin mit Tiger Woods über den Platz in Augusta. Also da siehst du einfach, wie diese Generation, die ja Tiger Woods jetzt erstmal gar nicht mehr so, also als er selbst jetzt schon gespielt hat, dann so miterlebt hat, wie die natürlich auch schon abgehen wie Schmitz Katze, wenn Tiger da wieder dabei ist. Und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass die Presse und vor allem natürlich auch die Zuschauer da dieses Ding zu einem Event natürlich jetzt machen, was Augusta ja an sich schon ist, auch wenn Tiger Woods nicht dabei ist und das ist jetzt nochmal multipliziert. Also auch die Zuschauermassen, die jetzt, also man kann tatsächlich von Zuschauermassen sprechen, obwohl das ja in Augusta äußerst reglementiert ist, aber da war echt viel los jetzt auf den Proberunden bei dem Par 3 Contest und ich glaube tatsächlich, also ich bin wirklich heiß wie Frittenfett, ich glaube, das ist ein Wahnsinnshammer erstes Major dieses Jahr, wo wir sicher unglaublich viel Spaß haben werden.
Da gehe ich auch von aus und auch Thomas Peters, der hatte nicht nur, weil er so starstruck war, gestern unheimlich viel Spaß, aber man hat ihn auch gleich so ein bisschen scherzhaft in die Schranken verwiesen, Phil Mickelson, auf die Frage, in welcher Reihenfolge schlagen wir denn einfach ab, hatte da eine ganz einfache und pragmatische Lösung.
Ja, er meinte dann nur 4-3-1-0. Und dann habe ich auch kurz gestutzt dann hat er gegrinst und hat gesagt, naja, Tiger hat 4 Major-Titel, ich habe 3, Fred Couples hat 1, Thomas Peters hat keinen, also Reihenfolge klar. Und insofern, aber da siehst du halt auch, was da an Prominenz rumläuft und ich glaube einfach, dass es für ganz, ganz viele Spieler, die jetzt auch in diesem Jahr zum Beispiel zum ersten Mal dabei sind, natürlich ein Riesenereignis ist in der Karriere, dort jetzt zum ersten Mal wirklich mitspielen zu dürfen und das macht es ja auch so besonders und ich meine, dass der Platz toll ist und dass das Turnier eine Wahnsinnsgeschichte hat, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber zu reden, das wissen wir alle. Aber was da jetzt tatsächlich passiert, wir haben JT noch gar nicht erwähnt, Justin Thomas, der in sehr, sehr guter Form ist und dann kommen noch Altmeister wie Fred Couples und Bernhard Langer um die Ecke, die theoretisch diesen Platz zwar nicht mehr mit den Längen spielen können, die anderen jüngeren Spieler haben, aber die dann natürlich mit Platzkenntnis und Präzision ohne Ende aufwarten können. Also das, es ist auch so schwierig, irgendwas vorherzusagen, wie das laufen wird, wer sich da gut platzieren kann. Das ist, glaube ich, schwieriger, als es jemals zuvor war. Und selbst Jordan Spieth hat auch im Interview gesagt, der hat einfach nur Kollegen aufgezählt, so ungefähr. Ja, der ist wieder da und der ist da und der hat gewonnen und der hat gewonnen und der ist in guter Form und der ist in guter Form. Wird spannend, so ungefähr. Und ganz genau ist es auch.
Vor allen Dingen haben die Mit-40er ja in den letzten Wochen wirklich zugeschlagen. Also da freuen wir uns ja, unsere Altersgenossen sozusagen, die haben da nochmal wieder gezeigt, was sie können. Ian Poulter jetzt am Wochenende in Houston zum Beispiel, der hat mal wieder gewonnen. Phil Mickelson selbstverständlich auch, Paul Casey. Also es sind die alten Säcke, die jetzt auch langsam mal wieder kommen und sich in Wallung bringen. Ein ganz alter Sack hat gestern dann auch gewonnen. Nach 36 Jahren mal wieder den Par 3 Contest gewonnen. Das sind ja auch wirklich wahnsinnige Zahlen. Tom Watson mit 68.
Ja, wenn er 2 Jahre jünger gewesen wäre, hätte ich jetzt das Singen angefangen. Aber es ist besser für uns alle, dass er schon 68 ist und ich ja nicht Udo Jürgens ablassen muss. Tom Watson natürlich, das ist genau das, was ich am Golfsport ehrlich gesagt auch so sehr liebe, dass du im Vorfeld eines Major-Turniers, eines krassen Major-Turniers, wo die absolute Weltelite am Start ist, dann eben diesen Par-3-Contest hast, das ist ja Tradition, und dass da eben nicht die jungen Hüpfer irgendwie reüssieren, sondern dass Tom Watson mit 68 Jahren einfach mal zeigt, wo es lang geht. Und ich meine, er hat Tommy Fleetwood und Thomas Peters in die Schranken verwiesen. Das sind die jungen Hüpfer, die ich zum Beispiel gemeint hätte, in Anführungszeichen Hüpfer. Aber Watson hat natürlich das Masters 77 und 81 gewonnen. Also das ist jetzt schon ein paar Tage her. Und hat auch darauf angespielt, dass auch den Par-3-Contest schon gewonnen hat, aber niemals danach des Masters im selben Jahr. Und das ist ja so eine unausgesprochene Regel. Insofern wird es auch von unseren Favoriten wahrscheinlich keinen jetzt ausradieren, wenn Watson den Par-3-Contest gewinnt, weil ich mich jetzt mal extrem aus dem Fenster lehne und sage, es ist dann doch eher nicht wahrscheinlich, dass er tatsächlich das reguläre Turnier gewinnt.
Denke ich auch. Bernhard Lange hat ja gestern auch gesagt, er sieht sich selbst zwar auch so im Bereich des Favoriten, aber nur dann, wenn er sein absolutes A-Game abliefern kann. Also das würde natürlich dann auch für Watson gelten. Die Platzkenntnis hat er auf jeden Fall, aber du hast die Geschichte mit dem Par-3-Contest ja schon angesprochen, von daher eigentlich unmöglich, aber Par-3-Contest, gutes Stichwort, nicht nur Tom Watson hat da gestern brilliert, es gab auch ein paar junge Hüpfer, die durchaus was hingekriegt haben und über einen freust du dich natürlich besonders, Dylan Fratelli.
Ja, Dylan Fratelli hat einen Ass gespielt und ist ausgeflippt vor Freude. Ich bin ja großer Fan von ihm, insofern freut mich das. Spektakulärer noch, aber leider und auch leider nicht spektakulär positiv, ist tatsächlich dann der Torjubel sozusagen gewesen von Tony Finau, der auch einen Ass gespielt hat. Und dann in der Senke einfach so blöd umgeknickt ist, dass er sich den Knöchel irgendwie ausgerenkt hat und wieder eingerenkt. Malte, du bist der Spezialist für medizinische Sachen hier.
Ich als Hypochonder krieg da sofort Angstschweiß auf der Stirn, obwohl das ist ja natürlich eine natürliche Einwirkung, von daher, das ist keine tödliche Krankheit, aber das erinnerte mich so ein bisschen an Lethal Weapon, wo sich Mel Gibson immer die Schulter einrenkt, regelmäßig wieder, aber das mit dem Knöchel, das habe ich auch noch nie gesehen.
Das hat übrigens Matthew Fitzpatrick auch geschrieben auf Twitter. Der hat es sofort kommentiert, als der Arzt von Tony Finau irgendwie geschrieben hat, ja, wir gucken uns das jetzt an und machen nur ein MRI oder was auch immer, wie das Zeug heißt. Ich kenne die Abkürzung gar nicht. Ich bin Gott sei Dank das genaue Gegenteil. Ich habe nie irgendwas. Und dann daraufhin hat Matthew Fitzpatrick eben auch geschrieben, boah, krasse Sache. Und ich habe das gesehen. Das ist ein bisschen so wie bei mir. Da bin ich schon gewohnt, dass ich mir die Schulter immer wieder einrenke. Aber am Knöchel ist es dann doch nochmal was anderes. Also Fitzpatrick hat offensichtlich auch diese Schulter-Erlebnisse schon gehabt. Ich finde beides ja so ein bisschen irre. Ja. Aber es geht einfach darum, und da musst du kein Fan sein, wobei ich glaube, es gibt absolut niemanden, der Tony Finau nicht für einen großartigen Golfer und wahnsinnig netten Menschen hält. Aber das wünschst du wirklich überhaupt keinem, dass er bei diesem blöden Vorturnierwettbewerb umknickt und das auch noch weil er über ein Hole-in-One jubelt. Weißt du, also diese Verkettung der Umstände ist halt super unglücklich und also ich würde mir sehr wünschen, dass er es irgendwie schafft, da fit zu sein und heute dann wirklich seine Runde zu absolvieren, weil ja, das ist natürlich, das ist so in etwa die Tragweite von Dustin Johnson, wobei bei ihm war es natürlich so, dass er als Nummer 1 da dann nochmal mehr natürlich im Fokus der Presse stand, aber für Tony Finau ist das jetzt auch nicht lustig. Der hat, glaube ich, sogar zu Ende gespielt, diesen Par-3-Wettbewerb noch und hat aber dann halt ziemlich gehumpelt und also toi toi toi, ich würde mir sehr wünschen, dass er startet, weil er ist ein toller Golfspieler, den würde ich sehr, sehr gerne im Mastersfeld sehen.
Also, da drücken wir ihm natürlich die Daumen, werden das Ganze heute dann verfolgen. Ab 21 Uhr geht's ja los bei den Kollegen von Sky und wir übertragen übrigens am Sonntag auch, und zwar die Schlussrunde, dann wird die Entscheidung auch hier auf meinsportradio.de live fallen vom Masters in Augusta. Aber das war's noch nicht, was gestern beim Par-3-Contest alles so abgelaufen ist. Da gab's noch ein weiteres Highlight, nämlich den Enkel von Jack Nicklaus, Gary. Der hat sich da auch an der 9 nochmal richtig in Szene gesetzt.
Oh ja, am Schlussloch hat er dann tatsächlich den T-Shot machen dürfen für eben Jack Nicklaus. Und der ist, Gott, nicht Jack Nicklaus, aber der Enkel ist 15, glaube ich. Also müsste 15 oder maximal 17 Jahre alt sein. Und hat wirklich den Ball richtig schön hinters Loch gesetzt. Und ist dann wirklich also ganz, ganz, ganz schön auf der Linie zurückgerollt ins Loch rein, so ganz spannend auch wirklich. Und da war natürlich Jack Nicklaus total von der Rolle, weil er auch so wahnsinnig stolz war. Und die haben sich alle natürlich 50 Mal umarmt. Und der Junge war sicher auch total happy. Aber ich glaube, dass der großväterliche Stolz von Jack Nicklaus tatsächlich das noch übertroffen hat. Der hat auch gemeint, das ist was unglaublich Besonderes, wenn du da deinen Enkel siehst, wie der da auf so einem Golfkurs dann ein Hole-in-One spielt. Insofern Gratulation. Vielleicht sehen wir den guten Gary Nicklaus Jr. noch öfter in Zukunft.
Also er hat offensichtlich das Talent seines Opas geerbt. Aber Jack Nicklaus, der hat es ihm auch vorausgesagt. 3 Tage zuvor hat er ihn gefragt, möchtest du an der 9 den Abschlag machen? Ja, klar, mache ich. Und dann hat Opa gesagt, du schaffst da ein Hole-in-One. Auch wenn du das vorher in deinem Leben bisher noch nicht geschafft hast, da schaffst du es. Tja, hat funktioniert. Wahrscheinlich hat er ihm aber auch die richtige Stelle auf dem Grün angesagt, die er anspielen soll.
Naja, das ist ja das eine. Ich meine, die richtigen Stellen auf dem Grün wissen wir auch, die man anspielen müsste. Aber es zieht nicht zwangsläufig dann den Handlungsablauf nach sich, dass das dann auch so passiert. Also nein, es ist, mein Hole-in-One ist immer ein ganz klein bisschen Glück, aber es gehört natürlich eine ganz, ganz gehörige Portion Präzision dazu. Die hat er gezeigt und die haben ihm auch andere gezeigt. Es waren ja nun wirklich einige Hole-in-Ones. Und das war sicher das mit dem glücklichsten Ausgang für alle Beteiligten, weil, wie gesagt, also die Freude von Jack Nicklaus, der war in Tränen. Also das ist schon toll mit anzusehen.
Das ist schon eine wirklich große Nummer. Die Runde hat Opa wahrscheinlich am Ende dann auch bezahlt, die man dann ausgeben muss für ein Hole-in-One. Jack Nicklaus als Honorary Starter, natürlich mit Gary Player zusammen dann auch heute Abend im Einsatz, macht ja den traditionellen ersten Abschlag dann die Gruppe der beiden. Es sind ja nur noch zwei, weil Arnold Palmer ja leider verstorben ist, aber das ist ja trotzdem immer ein Highlight, die alten mit Verlaub Säcke da nochmal zu sehen. Gary Player, Jack Nicklaus, ja auch immer noch topfit im hohen Alter. Vor allen Dingen Gary Player.
Oh, Gary Player ist Hammer, ey. Also das ist echt, wenn ich einen Bruchteil dieser Fitness in diesem Alter haben werde, dann werde ich gern so alt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Sportsmann. Und ja, also du siehst bei denen auch einfach, dass die halt ihr Leben lang Golf auf höchstem Niveau gespielt haben. Und das ist halt ein besonderer Moment. Der Starter, der dann tatsächlich als erster kompetitiver Starter den Abschlag machen darf in Augusta, ist Austin Cook. Das ist auch eine große Ehre, finde ich. Und ja, und dann breitet sich vor uns ein Tableau der tollen Flights letztendlich aus. Anders kann man es fast gar nicht nennen. Ist ja klar bei dem Teilnehmerfeld.
Ja, man weiß gar nicht, wen man da alles herausheben soll. 87 Starter sind dabei in diesem Jahr beim Masters. Wenn wir aus deutscher Sicht mal oder deutschsprachiger Sicht erstmal gucken, Bernd Wiesberger zum Beispiel mit Bryson DeChambeau und Matthew Fitzpatrick zusammengelost. Martin Keimer mit Zach Johnson und Brandon Grace. Das klingt auch alles gut. Tiger Woods, Mark Leishman, Tommy Fleetwood hat's auch in sich. Sergio Garcia, Justin Thomas und Doc Redman. Auch das gerade. Garcia gegen Thomas. 2, die man auf der Rechnung haben muss. Aber danach kommt auch noch ein Superflight.
Naja, geht so.
Oh, einige.
Naja, so mittelmäßige Spieler wie Bubba Watson, Henrik Stenson und Jason Day. Ich meine, keinerlei Siegchancen, aber die sind da halt auch unterwegs. Ja. Nein, toller Flight. Wahnsinn. Also Bubba Watson und Henrik Stenson finde ich, Da verblasst dann Jason Day schon wieder von der Außenwirkung, um Gottes Willen, nicht golferisch, weil Bubba als der sozusagen wärmste aller Golfer im Sinne von emotional und so unglaublich herzlich und eben dann auch in Tränen, wenn es mal passt, und Henrik Stenson als der Iceman, der nebenher läuft und keine Miene verzieht, das ist schon ein schöner Kontrast. Und Jason Day wird sich wahrscheinlich denken, ach, macht ihr doch, was ihr wollt, ich mache ja mein Ding alleine. Also das ist golferisch einer der Spitzenflights auf jeden Fall, ganz, ganz toll anzugucken. Wobei, da gibt's jetzt durchaus auch noch andere Möglichkeiten, sich zu orientieren. Ich persönlich habe mir den Flight schon ausgesucht, bei dem ich nicht mitlaufen kann, aber den ich gerne sehen würde, und das ist definitiv Adam Scott, Rory McIlroy und John Rahm. Oh, ja. Mehr brauche ich nicht.
Spektakulär auf jeden Fall. Da sind ja dann auch ein Masters-Sieger und 2, die durchaus große Chancen haben, in diesem Jahr das Ding vielleicht zu rocken. Bernhard Langer zusammen mit Tony Finau und Jutta Kai Ikeda, da werden wir dann auch mal ein Auge
hoffentlich
drauf haben.
Hoffentlich Tony Finau,
genau, dass da der Knöchel auf jeden Fall hält. Kevin Kistner, Thomas Peters und Xander Schauffele, kann man auch haben.
Cooler Flight. Ich kann mit Kevin Kistner immer noch nicht wahnsinnig viel anfangen. Es tut mir wahnsinnig leid, es sieht so nett aus, aber er interessiert mich einfach nicht die Bohne. Es tut mir leid, Gott sei Dank hört er uns nicht. Aber Thomas Peters und Xander Schauffele hingegen, die können da so ein richtiges Feuerwerk abziehen. Also das ist sind so die jungen Wilden natürlich. Das heißt, es ist nicht zwingend, dass die in der Lage sind, diesen Platz dann so zu spielen, dass sie letztendlich Siegchancen haben. Du weißt es aber auch nicht. Mhm. Es ist eben ganz, also das noch als letzten technischen Einschub, es ist halt auf diesem Platz jetzt ausnahmsweise mal nicht so wichtig, wie die Längen vom Tee sind und es ist einer der Plätze, wo Bernhard Langer und Konsorten mit ihrem Spiel und mit ihrer Platzkenntnis ist gut und schön, aber mit ihrem Matchplan, sagen wir es mal lieber so, wirklich viele Chancen haben. Und das ist jetzt für mich im Moment schwer einzuschätzen, wie Thomas Peters dann damit umgehen wird. Also du darfst halt auf gar keinen Fall da irgendwie sinnlos einfach deine Driver raushauen. Auf der anderen Seite, wenn er sein A-Game hat, was er in letzter Zeit ja nicht immer hatte, ist er durchaus in der Lage, da tolles Golf zu zeigen. Und Xander Schauffele natürlich ebenfalls. Auch ein schöner Flight übrigens für Mickelson, Ricky Fowler und Matt Kuchar, wenn man so für Team USA da bankt, dann ist man auf jeden Fall bei den dreien gut bedient.
Die wird sich auf jeden Fall der Ryder Cup Captain Jim Furyk sicherlich mal ganz genau angucken, hat er gleich drei seiner potenziellen, aber eigentlich einer seiner sicheren Kandidaten dann auf einen Blick. Ganz toll, Jordan Spieth, Alex Nuren und Louis Oosthuizen natürlich und komplettiert wird das Ganze mit dem Schlussflight. Justin Rose, Dustin Johnson und Rafa Cabrera-Bello. Also richtig schön was zu gucken heute.
Hammer, ja. Spieltechnisch ist es vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ja, doch schon irgendwie. Also ich finde den Flight Spieth, Noren und Oosthuizen extrem interessant, weil die so unterschiedlich sind in der Spielanlage, weil die so unterschiedliche Typen auch sind und weil das alles drei, ich meine Jordan Spieth natürlich mit dem Interesse der Medien, bla bla und seiner Position in der Weltrangliste, aber es sind alles drei so Spieler, die jetzt erstmal nicht so furchtbar laut nach außen sind, die aber unfassbares Golf zeigen können. Oosthuizen ja auch gerne mal so aus Versehen mal so irgendwie bei den British Open mal wieder ganz vorne dabei. Der kommt ja immer so komplett aus dem Off und ist halt also ganz unprätentiös und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Flight richtig was passiert. Ich bin auch bei Alex Noren, ich gebe ihm nicht auf und könnte mir unter Umständen vorstellen, dass der auch bei diesem Turnier tatsächlich in der Lage ist, mit seiner Präzision, die er im Moment hat, also wenn er die noch hat, die er vor zwei Wochen hatte, da richtig gut auszusehen. Und dann eben mit Jordan Spieth, der nun definitiv weiß, was man tut beim Masters und das ja auch schon gewonnen hat. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr, also ein hintergründig reizvoller Flight. Jetzt nicht so offensichtlich und nicht so laut und nicht so vom Medienrummel wahrscheinlich begleitet. Aber da ist schon richtig, glaube ich, richtig Pfeffer drin. Bei Justin Rose, Dustin Johnson und Rafa Cabrera-Bello sowieso. Davon abgesehen ist Justin Rose, denke ich, schon sehr erpicht darauf, seine Vorjahresniederlage, man kann es ja quasi als Matchplay-Niederlage gegen Sergio Garcia sehen, wieder sozusagen wieder gut zu machen. Und der wäre natürlich eigentlich auch mal dran mit so einem Masters gewinnen. Also das ist also speziell nach dieser Performance im Vorjahr, wo ich, wie ich immer noch gerne zugebe, in Tränen auf dem Sofa saß, als die beiden sich dann da um den Sieg gekloppt haben. Ja. Also Justin Rose würde ich das natürlich auch sehr, sehr gönnen, einfach aus Prinzip. Und also da ist, man weiß ja kaum, wohin man gucken soll. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass wir einfach nur Fernsehbilder haben und es uns vorgelegt wird und wir gar keinen Einfluss drauf haben und gar nirgends hinlaufen können. Es ist streng genommen wirklich egal, weil die Flights sind alle interessant und es wird sowieso, also beim Masters ist es eigentlich, finde ich, immer so, dass irgendwo einer um die Ecke kommt, mit dem man ja gar nicht gerechnet hat. Du weißt nicht, was Ian Poulter macht. Nee. Der hat auch schon sehr, sehr gute Platzierungen beim Masters gehabt. Und kommt jetzt mit diesem unglaublichen Boost, dieses Momentum, da jetzt diesen Sieg errungen zu haben bei den Houston Open, ist natürlich unfassbar und die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Wenn da natürlich die Power jetzt noch reicht und dieses Selbstbewusstsein, was er dadurch aufbauen konnte, noch reicht, dann ist er auch mit vorne dabei. Also es ist wirklich an jeder Ecke lauern letztendlich Kandidaten, die potenziell in der Lage sind, diesen Sieg einzufahren. Und insofern, ich bin wirklich unfassbar gespannt. Ich freue mich drauf wie Bolle.
Heute 21 Uhr geht's los und für alle, die es nicht gucken können, da fassen wir morgen dann zusammen, was passiert ist hier bei uns auf meinsportradio.de bei Nurgolf mit der Masters Edition nach der ersten Runde dann am morgigen Vormittag für euch als Podcast bei uns auf der Webseite und bei iTunes und Sonntag. Nicht vergessen, live haben wir da eine Verabredung, 21 Uhr, die Schlussrunde gibt's dann bei uns zu erleben. Könnt ihr gerne bei den Kollegen von Sky die Bilder genießen und von uns kriegt's dann den Kommentar aufs Ohr, könnt ihr hören bei uns im Webstream oder auch mit unserer App für iOS und Android. Desiree, viel Spaß heute Abend und bis morgen.
Ja, danke, bis morgen.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei Nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.